Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Holger, dass du dir die Zeit nimmst und bei Book of Future mitmachst. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
Ja, sehr gerne. Ich bin Holger. Ich bin einer der Gründer und der CEO von Blinkist. Mit Blinkist bieten wir die wichtigsten Kernaussagen aus Sachbüchern und bald auch aus Podcasts, um unseren Kunden zu ermöglichen, mehr Lernen in ihren Alltag zu integrieren und ihr Allgemeinwissen für ihre Neugierde, für ihre berufliche Weiterentwicklung, für ihre persönliche Weiterentwicklung zu erweitern. Bei Blinkist selbst kümmere ich mich als CEO so um das große Ganze. Arbeite vor allem sehr eng mit unserem Marketing-Team zusammen, um unser Geschäft weiter zu vermarkten und zu wachsen.
Du hast jetzt eben schon kurz angeschnitten, aber hol doch gerne noch ein bisschen weiter aus. Was ist genau die Vision von Blinkist und wie hat das Ganze überhaupt eigentlich mal ursprünglich angefangen?
Genau, ich fange mal von hinten an. Wir haben Blinkist 2012 gegründet. Wir waren damals, also mit wir meine ich meine Mitgründer und ich, wir haben Blinkist zu viert gegründet. Wir kennen uns aus der Uni, haben in Marburg studiert und einer meiner Mitgründer in Bamberg. Und wir waren alle nach der Uni in verschiedenen Jobs und haben gemerkt, es ist irgendwie immer schwieriger, sich off the job weiterzubilden kontinuierlich. Man hat sehr, sehr viel zu tun im Beruf oder in vielen Berufen und lernt da sicherlich auch Neues. Aber dann so außerhalb, wenn man heimkommt, ist es schwierig, noch ein Buch zur Hand zu nehmen oder einen Kurs zu machen und. Und das fanden wir irgendwie einfach nicht zufriedenstellend. Und zur gleichen Zeit sind damals in 2012 Apps auf einmal durch die Decke geschossen. Und wir haben gemerkt, Moment mal, wir haben das Gefühl, wir haben keine Zeit zu lesen. Zur selben Zeit verbringen wir aber immer mehr Zeit auf dem Smartphone sind auf Facebook, spielen Angry Birds und, was es damals alles gab in 2012. Und dann haben wir gedacht, das geht wahrscheinlich nicht nur uns so, sondern mehreren so. Und dann überlegt, wie können wir Inhalte, die Leute gerne lesen und konsumieren wollen, wie zum Beispiel Sachbücher, auf Smartphones bringen, um sie dort zugänglicher zu machen. Und das war so der Kern der Idee für Blinkist. Ein großes Bedürfnis, ein großer Painpoint bei Nutzern und gleichzeitig so ein Markt, der gerade durch die Decke geht, nämlich der App-Markt und der Smartphone-Markt. Und dann haben wir gesagt, lass uns das tun. Eine bessere Idee kommt nicht mehr. Und das war so der Starting Point für Blinkist. Die erste Idee von Blinkist war gar nicht buchbezogen. Das war der Arbeitstitel hieß Waitmate, eine App, die dir in Wartezeiten Content liefert, mit dem du was lernen kannst, mit dem du Wartezeiten sinnvoll nutzen kannst. Und dann haben wir aber sehr schnell gedacht, irgendwie so einfach so irgendwelche Inhalte zum Lernen ist wahrscheinlich nicht wertig genug, ist zu sehr Wikipedia und zu wenig ein Service für den oder eine App, für die wir glauben, dass Kunden dafür zahlen. Und dann haben wir gedacht, wenn wir es uns im ersten Schritt auf Bücher fokussieren, können wir die Wertigkeit viel stärker hervorheben. Wir sind deswegen von einem sehr breiten Ansatz irgendwas zum Lernen, zu einem spitzeren Ansatz, die Kernaussagen von Büchern gegangen und haben damit bis hierhin skaliert. Wie ich es ja bisher schon gesagt habe, die Vision ist größer. Wir wollen Menschen helfen, mehr Lernen in ihren Alltag zu integrieren. Das heißt, wir denken jetzt auch über Bücher hinaus. Wir launchen gerade in diesen Wochen erstmal nur auf Englisch, bald aber auch auf Deutsch Shortcasts. Das sind statt Kernaussagen von Büchern sind das Kernaussagen von bekannten Podcasts, die man sich in 15 bis 20 Minuten anhören kann. Und haben ganz viele andere Ideen, wie wir Inhalte, die schwer zugänglich sind, weil sie sehr lang sind, weil sie auch, weil es zu viele davon gibt und Entdeckbarkeit, also Discoverability ein Problem ist, wie wir die besser entdeckbar und zugänglicher machen können. Und auch ganz wichtig, sorry für die sehr lange Antwort, das will ich dazu sagen, uns geht es aber nicht um eine Ersetzung von Büchern oder Podcasts. Ganz im Gegenteil, sondern wir wollen Leuten helfen, so diesen ersten Schritt zu machen in Lerninhalte sozusagen. Und wenn sie dann einmal die Relevanz für ein bestimmtes Thema für sich entdeckt haben und einen coolen Titel bei uns entdeckt haben, dann sind wir sehr, sehr happy, wenn sie dann weitergehen und das ganze Buch lesen oder hören oder den ganzen Podcast hören. Und das Verhalten sehen wir auch bei den meisten Nutzern.
Okay, du hattest gesagt, dass ihr alle drei in Marburg studiert habt und danach gearbeitet. Kannst du nochmal, ich wollte dich jetzt eben nicht unterbrechen, kannst du sagen, was ihr genau studiert habt und aus welcher Branche ihr eigentlich kommt?
Klar, also wir haben, zwei von uns haben BWL studiert, einer Wirtschaftsinformatik und einer Psychologie. Also, und niemand von uns hatte was mit Verlagen zu tun. Wir haben in Marburg gemeinsam eine studentische Beratung gegründet. Also uns war irgendwie immer daran gelegen, unser Wissen irgendwie praktisch anzuwenden. Und wir haben bei dieser Beratung standen wir auch vor der Herausforderung, wie können wir Wissensmanagement gestalten? Wie können wir Wissen von alten Studenten zu jüngeren Studenten weitergeben, damit das weiterläuft? Und deswegen haben wir uns sehr, sehr einfach aufgrund dieses Interesses sehr, sehr viel mit Problemen und Lösungen rund um das Thema Wissen beschäftigt, weil wir irgendwie Ideen gesucht haben, die wir gründen können. Und das Thema Wissen, Lernen, Wissen weitergeben, das war uns irgendwie immer ein Anliegen. Aber nicht, weil wir irgendwie, ja, wir haben keinen Verlags-Background und sind auch keine, haben jetzt auch nichts, keinen Lernfokus in der Uni gehabt oder so.
2012 habt ihr Blinkist gegründet. Seitdem gab es sicherlich die ein oder anderen Ups and Downs. Welche Meilensteine waren rückblickend positiv und es hat sich hinterher herausgestellt, super gute Entscheidung, und welche waren rückblickend eher nicht so förderlich und ihr dachtet euch, naja, also das hätten wir jetzt auch auslassen können. Wobei man ja auch aus jedem Misserfolg und bei allem, was nicht funktioniert, auch wieder seine Learnings draus ziehen kann. Also insofern ist beides wahrscheinlich hilfreich auf eurer Journey gewesen.
Ich glaube, der tiefste Punkt von Blinkist war Ende 2013, da standen wir kurz vor der Insolvenz und mussten unseren Mitarbeitern im November sagen, kurz vor Weihnachten, dass wir ihr Dezember- und Januargehalt nicht bezahlen können und nur wenn wir noch eine neue Finanzierungsrunde kriegen, dann rückwirkend die Gehälter zahlen. Wir waren damals in engen Verhandlungen mit einem Investor, aber brauchten noch bis Mitte, Ende Januar, um diese Verhandlungen abzuschließen. Und da standen wir wirklich mit einem Bein in der Insolvenz und das war so ein Tiefpunkt. Da sind wir hingekommen, weil wir haben, war unser erstes Startups, wir hatten wenig Erfahrung mit App-Entwicklung, wie wir die Inhalte skalieren, und haben auch einen großen Fehler gemacht, gleich zu Beginn. Wir sind nur in Deutschland gelauncht. Also wir haben die erste Version von Blinkist nur in Deutschland veröffentlicht, weil wir dachten, wenn wir erstmal nur deutsche Inhalte machen, ist es weniger komplex. Und wenn wir in dem Markt bleiben, den wir gut kennen, können wir schneller lernen, ohne uns zu verbrennen. Also unsere Angst war irgendwie, wenn wir direkt in Englisch unsere App in den englischen App Store stellen und es funktioniert nicht, dann machen wir unsere Marke kaputt. Und das, also eine Marke hatten wir ja damals noch gar nicht, also hätten wir auch gar nichts kaputt machen können. Das war irgendwie kein schlauer Gedanke, aber der hat dazu geführt, weil Deutschland damals, in 2013 haben wir das Produkt gelauncht im Januar, war der deutsche Markt noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, was Zahlungsbereitschaft für digitale Abos anging und ja, was so eine Progressivität für digitale Services insgesamt anging. Da haben wir das Leben eigentlich unnötig schwer gemacht und die falsche Entscheidung getroffen. Und die hätte eben beinahe zur Insolvenz geführt. Jetzt mal zu den Hochphasen oder zu so sehr, sehr coolen Meilensteinen. Ich glaube, bei uns hat so richtig das Wachstum hat richtig angefangen, als wir Ende 2014 Hörinhalte hinzugefügt haben. Wir sind nur mit Text gestartet und waren Mitte 2014 in den USA in San Francisco auf einer Konferenz und haben da so mit vielen Investoren, mit vielen Kunden gesprochen und den Blinkist gepitcht. Und 9 von 10 Leuten haben uns das Feedback gegeben, das ist eine super Idee, gibt es das auch in Audio? Und dann kamen wir zurück, das war im Mai oder Juni, haben gesagt, ich meine, in den USA, gerade im Silicon Valley, sehen die Leute immer ein bisschen weiter in die Zukunft. Wenn uns hier alle fragen, ob wir Audio haben, dann sollten wir das machen. Und dann haben wir das in einem ziemlichen Hauruck-Verfahren dann bis Ende des Jahres an den Start gebracht. Wir hatten keine Ahnung, wie man Inhalte aufnimmt. Damals war auch der Podcast-Trend noch nicht so stark. Das heißt, es gab jetzt noch nicht so viele Ressourcen, von denen man hätte lernen können. Das haben wir aber hinbekommen und dann ab Ende 2014 unsere Blinks in Text und Audio angeboten und das hat dann nochmal zu einem massiven Schub geführt, was das Wachstum angeht, und seit Ende 2014 wachsen wir eigentlich jedes Jahr, anfangs mit dreistelligen Raten und jetzt noch mit guten zweistelligen Raten, Jahr für Jahr. Und das, das war sicherlich so einer der, das war nicht dieser eine Punkt, aber der Audio-Launch hat sehr, sehr viel Potenzial freigesetzt und dann hat es richtig Spaß gemacht. Und dann hatten wir Ende 2015 unsere erste Wachstumsfinanzierung mit internationalen Investoren. Das war sicherlich auch ein besonderer Moment und ja, dann gab es ganz viele besondere Momente.
Du bist jetzt eben darauf eingegangen, dass vor allem der eine Turning Point aus dem Dialog mit Experten aus den USA kam. Würdest du sagen, dass es auf jeden Fall unerlässlich ist, sich mit Experten aus den USA auszutauschen, also genauso wie mit Investoren oder auf Konferenzen zu gehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
Also ich glaube nicht speziell USA. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn, mit regelmäßig mit Kunden zu reden und mit Industrieexperten. Und häufig sind Kapitalgeber Industrieexperten, die sehen sehr, sehr viele Startups, die sehen sehr viele Unternehmen, die sehen, was funktioniert, die können Trends sehr, 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 sehr früh erkennen, weil sie sich damit befassen. Also macht es Sinn, sich mit Investoren auszutauschen, die in der jeweiligen Industrie Ahnung haben. Und wahrscheinlich ist die USA und zunehmend auch Asien einfach ein, auf Englisch, Lead Market, ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Deutsch gut fasst, ein Markt, der einfach so ein, zwei Jahre voraus ist, wo Innovationen früher ankommen, früher angenommen werden, wo mehr Early Adopter sind und die Leute einfach ein bisschen experimentierfreudig sind, die Kunden. Und deswegen macht es schon Sinn, sich an den Markt zu orientieren oder da mit Kunden dort zu sprechen. Heißt nicht, dass man so einen Markt wie Deutschland ignorieren sollte. Auch hier sollte man viel mit Kunden sprechen. Da kann ich auch gleich noch eine Anekdote zu erzählen. Aber ja, es macht für ein Business wie Blinkist Sinn, starke Fühler in die USA auszustrecken.
Erzähl gerne direkt deine Anekdote, bevor wir sie später vergessen.
Wir haben dann durch den Shift, wir haben ja erst in Deutschland gelauncht, dann Ende 2013 auch global mit englischen Inhalten und haben uns dann, weil es in den USA zum Beispiel deutlich besser funktioniert hat, Deutschland dann lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Wir haben zwar noch deutsche Inhalte gemacht, aber das Marketing, die App war eigentlich sehr USA angehaucht mit und dann einfach übersetzt. Wir haben, ich glaube, 2017 gesagt, wir müssen jetzt Deutschland wieder ein bisschen mehr in Fokus nehmen und lokalisieren, nicht nur übersetzen, sondern wirklich lokalisieren und haben Ende 2017, Anfang 2018, glaube ich, war es, eine Country Managerin für Dach eingestellt. Also eine Person, die letzten Endes Brand Copy diese Funktion macht mit einem sehr, sehr starken Dach-fokussierten Blick. Und das hat enormen Einfluss gehabt. Wir sind, also Deutschland ist, war in den letzten zwei Jahren unser am stärksten wachsender Markt, weil einfach eine Person mit einem sehr guten Intuition, was Kunden hier in Deutschland, Österreich, Schweiz wollen, wie man Blinkist auch positionieren muss, von den Worten, von Marketingpartnern, die richtige Intuition dafür mitgebracht hat und dann auch die richtigen Maßnahmen umgesetzt hat. Und das also Deutschland ist jetzt gerade, war am Anfang ein bisschen stiefmütterlich behandelt und gerade der Star bei uns in Blinkist.
In welchen Ländern seid ihr denn generell überhaupt vertreten und was ist jetzt euer Kernmarkt? Immer noch die USA oder wurde es jetzt von Deutschland abgelöst?
Also wir sind global aktiv mit Englisch. Wir haben als Sprachen nur Deutsch und Englisch und in Deutschland, Österreich, Schweiz bieten wir deutsche Inhalte an und in allen anderen Ländern englische. Die USA ist nach wie vor unser größter Markt. Rund 25% unserer Umsätze und Kunden kommen aus den USA. Deutschland ist jetzt mittlerweile bei knapp 20%, der zweitstärkste Markt. Und dann England, also UK, Australien, Kanada, Neuseeland, diese anderen englischsprachigen Märkte sind sehr stark. Und das letzte Drittel ist wirklich, wir nennen es Rest of World. Das sind Märkte, ich glaube, die großen Märkte in diesem Rest of World Cluster sind die Nordics, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Holland, weil das sind sehr englisch-affine Märkte und Südostasien, also Südostasien und Indien, weil auch da sehr, sehr viele Kunden englisch-affin sind und sowieso Inhalte auf Englisch konsumieren. Teilweise nutzen die Kunden dort Blinkist auch zum Englisch lernen, also um die Inhalte zu lernen und gleichzeitig ihr Englisch zu verbessern. Die hören und lesen dann gleichzeitig, das können wir in den Daten sehen. Und dort in Südostasien und Indien ist der Need für Lernen noch größer. Also Leute sind da noch hungriger, was Neues zu lernen, weil es da auch wirklich darum geht, um Professional Growth, also um berufliche Weiterbildung und sich zu qualifizieren, um einen guten Job zu ergattern.
Es gab ja bereits vor euch Versuche von Unternehmen, Bücher zusammenzufassen. Die sind allerdings gescheitert. Was würdest du sagen, was habt ihr im Vergleich anders gemacht?
Also ich glaube, zum einen das richtige Timing. Ich glaube, selbst mit Blinkist waren wir noch 2 Jahre zu früh. Wir sind wirklich erst 2014 wir angefangen, gut zu wachsen. Und hätten wir noch ein Jahr länger nicht gewachsen, dann gäbe es uns jetzt nicht mehr. Also es war ein Stück weit, die Zeit war reif, weil Smartphones und mit Smartphones Apps eben groß wurden. Und wir haben Blinkist Mobile First gedacht. Es gab vor uns Konzepte, die haben das als Webseite etabliert, aber nicht wirklich Mobile First gedacht. Und es ist was genau wie Podcasts. Die meisten Leute hören Podcasts, wenn sie unterwegs sind. Das ist einfach ein sehr starker mobiler Use Case, den wir bedienen. Und der funktioniert nicht im Web. Das ist also eins, also das richtige Timing und dann ein konsequenter Mobile First Ansatz. Das zweite ist, wir haben Geld verlangt. Also es gab vor uns Dienste, das haben wir damals in 2012 uns natürlich angeguckt, was gibt es schon, was existiert noch, was gab es mal und existiert nicht mehr. Und es gab vor allem, was wir im, also jetzt mal den B2B, also den Corporate Learning Space ausgenommen, was wir im Consumer, im Endkunden Space gesehen haben, waren meistens Services, die kostenlos waren. Und dann natürlich kein Geld hatten, in qualitativ hochwertige Inhalte zu investieren. Und auch kein Geld hatten, in Marketing zu investieren, um das Ganze zu skalieren und zu wachsen. Und wir haben gesagt, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir von Anfang an das Format als Paid Content etablieren. Und nicht wie viele, das ist ja gerade die Herausforderung im Journalismus, da gibt es ganz viele Inhalte kostenlos. Und es ist enorm schwierig für die Axel Springers und Spiegel Onlines dieser Welt, da jetzt eine Paywall hochzuziehen, weil sich alle daran gewöhnt haben, dass journalistische Inhalte kostenlos sind. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt eine Chance, wir etablieren hier was Neues, was noch nicht so bekannt ist in den Köpfen der Leute. Und deswegen etablieren wir das direkt als etwas, was Geld kostet. Und dafür aber auch qualitativ hochwertig ist. Und das war, glaube ich, der zweite Aspekt, der uns zum Erfolg geholfen hat. Also der zweite große.
Welche Investmentsummen habt ihr denn seit der Gründung jetzt schon erhalten und welchen Unternehmenswert hat Blinkist aktuell?
Also insgesamt haben wir über alle Runden zusammen 35 Millionen Euro aufgenommen. Natürlich angefangen, die erste Runde waren 300.000 Euro Seed damals in 2012 und die Summen wurden dann immer größer. Den Unternehmenswert, den kommunizieren wir nicht. Aber es ist mittlerweile recht hoher Betrag, den ich mir damals nicht hätte erträumen lassen. Aber das ist alles virtuell. Also das ist, bringt mir jetzt herzlich wenig in meinem Alltag. Aber es ist, worauf ich tatsächlich stolz bin, ist, dass wir eine Marke geschaffen haben, die global bekannt ist, wo wirklich mittlerweile aus aller Herren Länder uns Kunden anschreiben und sagen, danke für Blinkist, wegen euch schaffe ich es irgendwie mehr Lernen in meinen Alltag zu integrieren. Ich entdecke neue Bücher, die ich vorher nicht entdeckt hatte. Und dass wir in der Lage sind, ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern zu unterhalten. Also wir bezahlen 150 Leuten jeden Monat ein Gehalt und geben ihnen einen guten Arbeitsplatz, an dem sie Spaß haben, an dem sie sich einbringen können, an dem sie wirklich an einer tollen, inspirierenden Mission mitarbeiten können und Impact haben können. Das sind die Aspekte, die mich motivieren, mehr als der Unternehmenswert.
Wie viele Abonnenten habt ihr aktuell in Deutschland und USA und generell überhaupt?
Auch das ist eine Zahl, die wir nicht so veröffentlichen. Wir sind in Deutschland sechsstellig, auf jeden Fall.
Okay, verstehe. Schade eigentlich. Aber mal zu den Inhalten. Also ich habe mich gefragt, was nutzt ihr dafür? Setzt ihr dafür KI ein? Weil die sind ja wirklich super gut recherchiert. Und wie sorgt ihr dafür, dass die Zusammenfassungen nicht fehlerhaft sind? Also wie bekommt ihr die ganzen Inhalte wirklich aufgegleist?
Da ist gar keine KI dahinter, das sind einfach Fachexperten. Also wir wählen die Bücher aus, basierend auf Daten, die jeder bekommen kann. Wir gucken uns, was sind Neuerscheinungen von Verlagen, was sind Autoren, die schon bekannt sind, was sind Themen, die gerade im Trend sind, welche Bücher haben erste positive Signale in Bestsellerlisten, also werden gut verkauft, kriegen gute Ratings bei Amazon und Co. Diese Daten suchen wir zusammen und da nutzen wir auch ein bisschen technische Hilfe, um diese ja, Datenmassen irgendwie greifbar zu machen. Aber dann haben wir am Ende ein Redaktionsteam, was die Titel auswählt, die wir für gut genug und relevant genug halten, um sie mit in die Bibliothek aufzunehmen. Und dann haben wir für verschiedene Themen Fachexperten. Also wenn es ein Wirtschaftsthema ist, haben wir Leute, die kennen sich sehr tief mit Wirtschaft aus, mit Psychologie, mit Philosophie und was es alles gibt. Und die lesen die Bücher dann und erstellen die Blinks. Und das sind Leute, die wir sehr, 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 sehr gut auswählen, die wir sehr, sehr gut schulen, damit sie das können, was wir von ihnen erwarten und damit sie am Ende eine Qualität liefern können, die unsere Kunden von uns erwarten und die irgendwie gleichbleibend ist, dass wir nicht so viele Schwankungen drin haben. Es sollte keinen Unterschied machen, ob Person A oder Person B ein Buch gelesen hat und die Blinks erstellt haben. Für den Kunden soll es einfach eine gleichbleibend hohe Qualität sein.
Arbeitet ihr da mit Freelancern zusammen oder sind die in diesen 150 Angestellten, die sind wahrscheinlich nicht integriert, oder?
Nee, da arbeiten wir mit Freelancern. Also wir haben natürlich unser Content-Team, unsere Redaktion ist natürlich schon eins der größeren Teams bei Blinkist, weil wir die Titel auswählen müssen, das Format weiterentwickeln, die Freelancer auswählen, schulen, betreuen, Qualitätsmanagement und. Also fallen schon sehr viele Sachen an, um diesen redaktionellen Prozess zu koordinieren und das Format weiterzuentwickeln. Aber dann das Heavy Lifting, also die eigentliche Arbeit, das Buch lesen und die Blinks erstellen, das wird von Freelancern gemacht, weil man kann das nicht als Fulltime-Job machen. Man kann nicht jede Woche zwei Bücher lesen und Blinks erstellen. Da platzt einem irgendwann der Kopf. Das ist was halt besser reinpasst. Das macht man einmal im Monat oder zweimal im Monat neben anderen Jobs und Aufgaben.
Seht ihr euch eigentlich als Konkurrenz zur Buchbranche? Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, eigentlich eher nicht. Und hast du Zahlen, ob Blinkist-Kunden weniger, gleich viel oder vielleicht sogar mehr lesen?
Ja, also wir sehen uns um Gottes Willen nicht als Konkurrenz zur Buchbranche. Wir lieben Bücher. Ich bin auch selbst ich lese sehr gerne und sehr viel Bücher. Ich bin eher ein Leser als ein Hörer. Und es war nicht unsere Intention und ist nicht unsere Intention, der Buchbranche Umsätze abzugraben. Ganz im Gegenteil, wir glauben, dass es digitale Innovation wie Blinkist braucht, um Bücher entdeckbarer zu machen, um auch jüngere Leute wieder an Bücher heranzuführen. Weil mittlerweile gibt es halt andere Formate wie Podcasts, wie TED-Videos, wie YouTube, mit der Leute die gleichen Inhalte entdecken können, die auch in Büchern stehen. In Büchern stehen sie häufig besser aufbereitet und irgendwie tiefer aufbereitet, da gewinnt man mehr Tiefe. Aber die Verlagsbranche hat die Herausforderung, entdeckbar und relevant zu bleiben. Und gerade im Sachbuchbereich werden zwar noch viele Bücher gekauft, aber nicht viele Bücher gelesen. Und da macht die Verlagsbranche die Scheuklappen hoch und verschließt die Augen davor, weil solange die Leute es noch kaufen, ist ja noch alles gut. Aber das ist ein Problem, was die Industrie lösen muss, um langfristig Buchleser an sich zu binden. Und wir sind ein Element der Lösung oder wir verstehen uns als ein Element der Lösung, Leute an Bücher heranzuführen oder in die richtigen Bücher zu empfehlen. Natürlich haben wir auch Kunden, die haben vor Blinkist kein Buch in die Hand genommen und nehmen auch jetzt keins in die Hand. Aber dann kann man zumindest sagen, das sind dann Kunden, die haben halt vorher die 15 Minuten auf Facebook gesurft und jetzt setzen sie sich 15 Minuten mit einem Inhalt auseinander, mit den Gedanken eines Autors und die 15 Minuten sind besser investiert. Und wenn man jetzt mal die Verlagsbranche rausnimmt und den Autor sich anschaut, was der eigentlich will oder die Autorin sich anschaut, die sind ja, natürlich wollen die Bücher verkaufen, aber die wollen auch ihre Ideen teilen und die wollen Reichweite gewinnen für ihre Ideen. Und das können wir auch bieten. Wir können Reichweite bieten für Leute, für Autoren, Autorinnen, zu Leuten, die sie mit den Büchern in voller Länge nicht erreichen können. Du hast noch nach Daten gefragt. Wir können aufgrund von Restriktionen von den App-Stores keine Buchverkaufslinks in den Apps anbieten. Also wir können nicht zu Amazon linken und tracken, wie viele Leute entscheiden sich nach einem Blink, nach dem Lesen oder Hören eines Blinks dafür, das ganze Buch zu kaufen. Was wir allerdings können und was wir machen, sind regelmäßig Umfragen, um abzufragen, wie hat Blinkist dein Buchleseverhalten geändert? Liest du mehr, weniger oder gleich viel? Und wir sehen nur eine ganz kleine Menge, deutlich unter 10% sagen, sie lesen weniger, als sie nutzen Blinkist tatsächlich als Replacement. Oft dann, weil sie dann entdecken, das, was da jetzt in dem Buch steht, ist doch nicht so, oder was in den Blinks steht, reicht mir eigentlich, oder es ist jetzt, das Buch ist nicht so tief, wie ich dachte, und dann lese ich es nicht. Das ist dann der häufigste Grund. Das sind aber deutlich weniger als 10%. Deutlich mehr als 40% sagen, sie lesen mehr Bücher. Und wenn ich lesen sage, meine ich auch, das meine ich synonym mit hören, weil Blinkist ihnen hilft, bessere Bücher zu entdecken und irgendwie dann die Relevanz schafft. Wenn ich 15 Minuten die Blinks zu Selbstbild von Carol Dweck durchlese, dann merke ich, das Buch, das kann mir richtig helfen. Und dann bin ich super motiviert, die 8 Stunden zu investieren, um das ganze Buch zu lesen. Und dann knapp 50% sagen, es hat keinen Einfluss. Also sie lesen genauso viel oder so wenig wie vorher und nutzen Blinkist komplementär. Also wenn man da einen Strich drunter zieht, dann schaffen wir für Verlage mehr Umsatz und schaffen dann on top noch mehr Umsatz für die Branche, wenn wir uns zur Branche zählen. Also wir vergrößern den Umsatzpool der Branche und auch der Verlage.
Super interessant, weil es ja auch letztendlich in das gleiche Horn bläst, dass es eben verschiedene Formate gibt und das eine das andere nicht unbedingt kannibalisieren muss. Ja, super spannend. Danke für die Zahlen. Kooperiert ihr bereits mit Verlagen oder anderen Playern aus der Buchbranche oder habt ihr da was geplant?
Ja, wir kooperieren eigentlich mit allen großen deutschen Verlagen. Wir dürfen das, was wir tun, dürfen wir machen. Wir verletzen kein Urheberrecht. Aber was wir nicht dürfen, ist Originalcover nutzen, Zitate über ein gewisses Maß hinaus nutzen, und uns war wichtig, das zu tun, und es war und ist auch wichtig, dass uns die Verlagsindustrie als Partner begreift und nicht als Feind. Deswegen haben wir sehr früh angefangen, Kontakte zu schmieden in die Verlagsbranche. Das ist uns hier in Deutschland besser gelungen als in den USA, weil wir hier einfach bessere Kontakte hatten und haben jetzt Vereinbarungen mit allen Verlagen. Wir geben denen ein bisschen Umsatz ab, also wir haben ein Revenue-Share-Modell und dürfen dafür die Originalcover nutzen, Zitate nutzen. Wir haben diese Kooperation noch nicht intensiviert, wir haben viele Ideen, wie man irgendwie noch gemeinsame Promotionen machen können, wie wir im redaktionellen Bereich besser zusammenarbeiten können, aber da ist die Verlagsindustrie nicht sehr progressiv und offen. Und wir haben auch ganz viele andere Sachen zu tun. Also jetzt auch nichts, was bei uns ganz hoch auf der Agenda steht. Es gibt noch viele Dinge, die wir machen wollen und machen müssen, um schneller zu wachsen. Aber das ist was, wo ich hoffe, wo wir in den nächsten Jahren auch wirklich noch enger zusammenarbeiten mit Verlagen und mit Autoren.
Wie sehen denn so eure internen Arbeitsabläufe aus? Also wie sorgt ihr dafür, erfinderisch zu sein und zu bleiben? Wo holt ihr euch Inspiration für neue Formate? Du hast jetzt vorhin auch angesprochen, dass ihr Podcasts in komprimierter Form anbieten wollt. Super smart. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr weiterhin solche coolen Ideen habt?
Ein wesentliches Prinzip von unserer Kultur ist Empowerment. Wir empowern Leute, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Das geht natürlich mal besser, mal schlechter. Das erfordert sehr, sehr viel Alignment, sehr, sehr viel Abstimmung, damit das klappt. Aber ja, wir versuchen, dass jeder Risiken eingehen kann, jeder Entscheidung treffen kann und wir so einfach bottom-up sehr, sehr viele Dinge ausprobieren und innovativ bleiben. Dann gibt es aber manche Dinge, sowas wie diese Shortcasts. Die Idee kam aus dem Team. Die müssten wir dann aber im Führungsteam irgendwie, beschleunigen oder nach oben heben, um zu sagen, das können wir nur machen, wenn wir es groß angehen. Das kann man jetzt nicht einfach mal mit 2 Leuten in irgendeinem kleinen Team experimentieren und in die App werfen. Das müssen wir, wenn wir es machen, dann richtig machen. Und da sind wir mutig und sagen, okay, lass uns was probieren. Lass uns nicht zu lange überlegen, sondern auch einfach mal neue Formate ausprobieren. Und dann probieren wir die erstmal außerhalb der App aus, erstellen ein paar Piloten, machen sehr, sehr viel Kundenresearch, also teilen Formate, neue Funktionen in der App mit Kunden, lassen die damit spielen und machen dann Interviews, um halt schon vorher zu evaluieren, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Also das, was man am Ende in der App sieht, was wir veröffentlichen, hat schon ein paar Gates durchlaufen sozusagen.
Okay, und marketingseitig, was sind da so eure stärksten Kanäle?
Also so das, drei große Kanäle sind einmal Paid Social, also Facebook, Instagram, Twitter, diese ganzen Geschichten. Ein anderer großer Kanal ist Paid Content, das sind Plattformen wie Outbrain und Taboola, das sind die redaktionellen Inhalte, die unter den Artikeln stehen. Das funktioniert für uns sehr gut, weil wir da einen automatischen Audience-Fit haben. Leute, die digital Nachrichten lesen, sind natürlich unsere perfekte Zielgruppe. Und dann Podcasts und Influencer. Also YouTube und Podcasts machen wir sehr, sehr viel Marketing. Und das funktioniert auch sehr gut für uns, weil wie bei Podcasts ist wieder das Gleiche, ein sehr, sehr guter Fit zwischen Kanal und unserer Zielgruppe.
Und macht ihr auch above-the-line-mäßig was, wie jetzt Out-of-Home-Werbung oder so?
Nee, machen wir nicht. Wir machen das Einzige, was wir wirklich above-the-line machen, ist Fernsehen. Wir machen ein bisschen TV in den USA und ein bisschen in Deutschland. Wir haben so ein paar Placements gefunden, die gut für uns funktionieren. Haben es aber noch nicht geschafft, das jetzt auf einem größeren Scale profitabel hinzubekommen. Also da muss man dann ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und wirklich auch ein paar Monate dranbleiben. Und dann hoffen, dass es funktioniert. Und da sind wir gerade noch nicht willens. Es gibt noch genug andere Kanäle, mit denen wir wachsen können. Aber irgendwann müssen wir auch mal ein bisschen mehr in diese Brand-Awareness-Kanäle investieren, um dann wirklich in den Massenmarkt anzukommen.
Wie seid ihr denn technologisch so aufgestellt, also was Data Science und Recommendation-Systeme angeht?
Wir haben ein sehr, sehr großes Engineering-Team, von Frontend nach zu Backend, zu Data Engineering, Data Science. Wie es so oft ist, man hat immer zu wenig von allem. Also wir könnten sicherlich noch zwei Data Scientists würden sich nicht langweilen. Wenn wir zwei zusätzlich hätten, würden die sich sicherlich nicht langweilen. Und das Gleiche gilt für eigentlich Entwickler aller Couleur. Aber es ist gut genug. Ich mag es lieber in einem Setup zu arbeiten, in dem es auch ein bisschen Knappheit gibt. Das zwingt uns zu priorisieren und zu fokussieren. Weil man kann immer mehr machen, aber ob mehr dann auch zu mehr führt, ist eine andere Frage.
Habt ihr da zukünftig noch was geplant, was das ganze Recommendation und so angeht?
Recommendation ist ein Riesenthema für uns, natürlich. Also wir sind da auch noch nicht, wo wir sein wollen. Also ich habe jetzt mehrmals gesagt, wir machen Inhalte entdeckbarer. Und das tun wir auch, einfach durch unser Format, weil es eine niedrigere Barriere hat. Aber wir können auch noch viel können und werden noch viel tun, um besser zu verstehen, was wollen unsere Kunden, was sind das für, also wie kann man die besser segmentieren und dann jeder Persona, also verschiedenen Kundensegmenten, auch verschiedene Inhalte anzubieten. Einfach das, was man automatisch macht, Personalisierung, kann man wirklich für jeden auf die Person genau personalisieren durch Algorithmen. Aber ich glaube auch sehr stark an redaktionelle Empfehlungen. Und redaktionelle Empfehlungen machen wir im Moment wenig. Und wenn wir sie machen, ist es noch sehr one size fits all. Also jede Kundin bekommt dieselben. Und da will ich, dass wir noch ein bisschen differenzierter werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Und das ist, da müssen wir ein bisschen investieren im Sinne von Leute einstellen und dann auch uns gute Prozesse, Strukturen überlegen, wie man diese Komplexität managen kann.
Welche Formate und Produkte sind in Zukunft noch so geplant bei euch? Du bist eben schon auf die Shortcasts eingegangen. Vielleicht kannst du da noch mal näher erklären, was es damit auf sich hat, aber auch, was ist darüber hinaus noch in der Pipeline?
Genau, also wir sind gerade dabei, Shortcasts zu launchen. Das sind die wichtigsten Kernaussagen von Podcasts. Das machen wir zusammen mit den Podcast-Hosts. Also anders als bei Book & Blinks, wo wir die Bücher nehmen und Blinks erstellen, arbeiten wir hier mit den Hosts zusammen und co-producen das. Das heißt, die werden auch von dem Host gelesen und wir nehmen wirklich Original-Snippets von dem Podcast. Damit beginnen wir in Englisch. Das heißt, wenn man als Deutscher Englisch-Inhalte aktiviert hat, wird man das sehen. Wenn man sie deaktiviert hat, sieht man es erstmal nicht. Wir werden es aber im Q1 nächsten Jahres, das ist aktuell der Plan, das dann auch mit deutschen Inhalten zu veröffentlichen. Und das ist ja der nächste Schritt. Wir haben andere Formate in der Explorationsphase, wo wir sagen, da wollen wir jetzt mal ein paar Piloten produzieren und gucken, wie das resoniert. Aber nicht geplant, jetzt in den nächsten zwei Quartalen ein weiteres Format zu launchen, weil wir erstmal Shortcasts etablieren wollen, die Bibliothek an Partnern und Episoden ausbauen wollen und wirklich dafür sorgen wollen, dass das wirklich ein starkes, neues Format neben den Büchern in Blinks wird, bevor man jetzt noch zwei andere reinwirft. Das heißt, ich kann jetzt noch gar nicht so viel sagen, was nach Shortcast kommt, aber es wird auf jeden Fall was Cooles sein.
Wenn du jetzt sagst, Piloten testen, macht ihr dann eine Beta-Version, die dann von explizit von Testern ausprobiert wird, oder wie läuft es bei euch ab?
Machen wir eher durch, also gar nicht in der App, sondern eher wir produzieren einfach mal was und machen dann Fokusgruppen und schicken das Leuten und hören uns an, was sie dazu sagen. Also einen Beta-Test in der App machen wir eigentlich erst sehr, sehr spät, dann da geht es dann nur noch um Usability, aber das eigentliche Format ist schon validiert. Was wir natürlich nie sagen können, ist, wird das Format funktionieren, wird es wirklich adaptiert und so stark wie Bücher in Blinks. Das kann man nur live testen, aber wir können sicherstellen, bevor wir es launchen, verstehen Kunden, was das ist, warum das bei Blinkist ist, können sie es irgendwie mit Blinkist identifizieren und sind die Inhalte gut, also werden die Inhalte als gut empfunden und sagen Kunden und Kundinnen, ich könnte mir vorstellen, das häufig zu hören. Ob sie es dann tun oder nicht, das müssen wir live testen, das wird die Zukunft, das werden die nächsten Monate zeigen.
Und was sind das dann so für Leute und wie wählt ihr die aus? Sind es dann digital affine oder ist es ein bunter Mix oder wie sind da eure Mechanismen?
Das ist eine gute Frage, weil kann ich auch nicht beantworten. Wir haben ein User Research Team, drei Leute, die gelernt haben, eben Kunden zu interviewen und Insights da rauszuziehen. Und die haben Mechanismen, wie sie die auswählen. Wir machen wahrscheinlich immer mal durch Customer Support und CRM Aufrufe. Und dann ist aber auch ganz wichtig, Fokusgruppen zu bilden von Nicht-Blinkist-Nutzern. Wir wollen ja durch Formate auch neue Nutzer und Nutzerinnen ansprechen. Und eben, du hast gesagt, digital affine. Wir wollen auch nicht digital affine ansprechen. Also der Markt ist ja auch riesig. Und deswegen machen wir auch regelmäßig Fokusgruppen mit Leuten, die noch nie von Blinkist gehört haben. Und bei denen wir denken, die sind eigentlich in unserer Zielgruppe. Die haben ein Interesse an Büchern und an Non-Fiction-Inhalten und an Allgemeinbildung.
Ja, Blinkist springt ja auf den Zug der Effizienzsteigerung auch auf. Welche Formate passen denn deiner Meinung nach noch in das schnelle digitale Zeitalter und was kann da überhaupt noch kommen?
Also ich glaube, Nutzer haben heutzutage genauso viel Zeit wie vor 100 Jahren, nämlich 24 Stunden am Tag. Und es ist eben eine Frage, wie priorisieren sie die Zeit, wie nutzen sie die Zeit? Und ich glaube nicht, dass alles zu Shortform gehen wird, dass jetzt dass die Formate immer kürzer werden und immer effizienter, sondern es geht darum, Formate zu schaffen, die schnell Relevanz erzeugen, die irgendwie schnell resonieren, um Nutzer dann tiefer reinzuziehen. Es ist schwierig in der Wettbewerb mit diesen unterhaltenden Inhalten von Netflix oder Spotify oder mit süchtig machenden Mechanismen, die Social Media nutzt. Der Wettbewerb ist schwierig, aber die Herausforderung ist, gute Inhalte so zu präsentieren, dass man als Nutzer damit interagiert und tiefer einsteigt. Das heißt, ich glaube, nein, würde der Trend gehen. Da müssen wir mehr tun und da werden auch andere Unternehmen kommen, die uns versuchen, das Wasser abzugraben, zu schauen, mit welchem Format kriege ich den Fuß in die Tür. Kein Format wird erfolgreich sein, wenn man es einfach nur immer kürzer macht. Irgendwann bleibt ja nichts mehr hängen und irgendwann, es geht ja am Ende schon noch um, es muss am Ende ein Mehrwert dastehen. Wenn man Inhalte konsumiert hat, muss man einen Mehrwert haben. Der kann sein, dass man sagt, ich habe was gelernt, ich kann mein Verhalten ändern, der kann sein, ich habe was Interessantes gelernt, was ich abends bei der Dinnerparty anbringen kann und bin deswegen ein besserer Unterhaltungspartner, ein besserer Unterhalter. Kann verschieden sein, aber es muss irgendwie einen Real-Life-Impact haben. Und das kann man in einer Minute Länge schaffen, das kann man in 10 Stunden Länge schaffen und darum wird es gehen.
Ja, Holger, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mega interessant. Ich glaube, ich habe allein schon super viel jetzt gelernt in den 45 Minuten. Danke, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die interessanten Fragen.
Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer mittlerweile dritten Book of Future Folge. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt und konntet auch das ein oder andere mitnehmen. Wenn ihr gar nicht wisst, wohin mit euch und eurer Freude, lasst uns gerne eine Bewertung auf einem von euch gewählten Podcast-Portal da. Darüber freuen wir uns immer sehr. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, die ihr gerne zukünftig gestellt haben wollt, innerhalb der Podcasts oder wenn ihr euch untereinander austauschen wollt, geht auf bookofuture.de, da gibt es das sogenannte Diskussionslab und da könnt ihr eure Fragen platzieren oder euch austauschen. Ja, vielen Dank, dass auch ihr dabei wart. Bis zum Ende durchgehalten. Nicht schlecht. Respekt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.